Herzlich willkommen und schön seid ihr wieder dabei zu einer weiteren Folge vom Podcast Detatet. An dieser Stelle darf ich eine Frau willkommen heissen, die unter anderem Präsidentin von Pro Juventuten ist, sowie Vizepräsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz. Die einige wissen sicher schon, um wen es handelt. Ich wünsche an dieser Stelle viel Vergnügen und los geht's mit der Barbara Schmidt-Federer.
Ja, merci für meine Zeit genommen. Das ist sehr, sehr flott.
Gern.
Sie sind ja ganz ursprünglich, wenn ich es richtig gelesen habe, Lehrerin gewesen. Dann seid ihr Politikerin gewesen und jetzt seid ihr euch einsetzen in den unterschiedlichsten Bereichen, vor allem im Gesundheitsbereich, aber jetzt geht vor allem eben beim Roten Kreuz oder bei Pro Juventuten. Hat nach irgendwann, habt ihr gedacht, jetzt habt ihr es gesehen als Lehrerin, dann seid ihr Politikerin geworden wie der Ur-Ur-Grossvater und dann habt ihr gedacht, das ist schon genug oder...
Gut, wenn man ehrlich ist, Lehrerin bin ich ja nicht sehr lang gewesen.
Das stimmt.
Hat nicht sehr viel mit dem eigenen Willen zu tun, sondern zufälligerweise es ist so gewesen, dass mein Mann damals, als ich ein Jahr lang Schule gegeben habe, das Doktorat hat können machen in Paris für 4 Jahre. Und ich bin dort mitgegangen und dann hat sich dann automatisch mein Weg von meinem Lehrerberuf, also ist in eine andere Richtung gegangen. Und ich musste auch müssen dringend Geld verdienen für uns zwei, weil er hat ein Doktorat gehabt ohne Einnahmen. Und bin dann über Umweg zu einer Stelle gekommen, das ist die Assistentin vom Präsidenten von der ETH Zürich gewesen. Einfach eigentlich aus einer Not raus. Und das ist nachher so, das ist eigentlich der schönste Job gewesen, den ich in meinem Leben hatte. Und so hat das eigentlich ohne Absicht dann alles eine neue Wendung genommen.
Also ohne Absicht quasi zum schönsten Job.
Genau. Und der Weg zu der Politik, der hat eigentlich in Paris angefangen, genau, weil wir sind im 92 dort gewesen, wo die Schweiz den EWR abgelehnt hat. Mhm. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich habe das und finde es bis heute der schlechteste Entscheid, den die Schweiz gefällt hat. Und dann habe ich angefangen, politisch zu denken. Und gleichzeitig bin ich dann Mutter geworden und habe das Gefühl gehabt, in der Familienpolitik läuft einiges schief. Und so ist es dann gekommen, dass ich in der CVP eine Partei gefunden habe, die genau meine Absichten teilt. Und dann bin ich dann dieser Partei beigetreten und dann halt relativ rasch dann doch im Nationalrat gelandet. Und wenn Sie jetzt fragen wollen, wie es weitergegangen ist, ich war 3 Legislaturen im Nationalrat, habe aber schon ab 20 immer den Wunsch gehabt, mich für die Verletzlichsten einzusetzen. Ich habe das auch schon gemacht neben dem Nationalratsmandat. Ich war ja dort auch schon Präsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Zürich gewesen. Aber schlussendlich habe ich gefunden, nach 3 Legislaturen, jetzt könnte ich eigentlich das machen, was ich immer am liebsten gemacht habe. Und dann bin ich sozusagen in die Hilfswerkszene gewechselt.
Ja, noch zur EWR-Ablehnung dazu. Also ich war dann noch nicht auf der Welt gewesen. Aber der Entscheid hat er schlimmer gefunden als jetzt im Anfang mit der Entscheid vom Abbruch von der Verhandlung zum Rahmenabkommen. Findet er den auch relativ tragisch, nehme ich an?
Den finde ich sehr tragisch, ja. Das tut mir sehr weh für unser Land. Ich glaube nicht, dass alle sich bewusst sind, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe jetzt wirklich auf die Kräfte, die für das Rahmenabkommen kämpfen, jetzt auch auf politischer Ebene, dass sie sich durchsetzen können und dass man doch noch irgendwo einen gangbaren Weg findet.
Ja, weil es wäre eigentlich nach wie vor machbar, dass man es ins Parlament könnte bringen.
Genau, ich hoffe da auf die guten Kräfte, die das so wollen. Genau. Aber da bin ich natürlich jetzt in der Diskussion nicht mehr dabei, das ist klar.
Genau, aber ich denke, es interessiert einem ja, glaube ich, wie der gesagt hat, ist eigentlich nicht mit der Absicht, in Politik zu machen, wie das bei gewissen sicher auch der Fall ist, sondern wirklich aus praktischer Sicht, wie der gesehen hat, was es braucht und so wie ich es immer verstehe, was nötig ist und sie so in Politik kommt. Das ist natürlich, ja, ich glaube, der beschäftigt sich ein Leben lang.
Das ist so. Also auch wenn man aus dem Nationalrat zurücktritt, dann bleibt man genau gleich politisch. Das ist immer so ein Fehler, dass man meint, dass die Ehemaligen quasi nicht mehr sich interessieren. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Weil seit ich zurückgetreten bin, habe ich eigentlich mehr Zeit, um alle Medien zu konsumieren. Und ich bin eigentlich breiter informiert, als das vorher der Fall war, obwohl ich vorher natürlich schon sehr viel gelesen habe.
Ja.
Als Präsidentin von Pro Juventud kann ich einfach sagen, der Schiffbruch mit dem Rahmenabkommen interessiert mich insofern, als das natürlich mir ein Anliegen ist, dass die Jugendlichen Möglichkeit haben zu allen Studien und zu aller Forschung und dass ihnen da jetzt ein Stein in den Weg gelegt wird, das tut mir schon sehr leid.
Mhm. Ja, und ich nehme auch die internationale Zusammenarbeit jetzt beim SRK und bei Pro Juventud.
Da habe ich mir jetzt noch nicht zu viel darüber Gedanken gemacht. Ja. Wir haben natürlich, das muss man schon sehen, das SRK ist natürlich eine internationale Föderation, die mit oder ohne Rahmenabkommen sehr eng und sehr gut miteinander zusammenarbeitet. Das wird sicher nicht tangiert werden. Wir haben sehr grosse, gute internationale Strukturen und die werden verheben natürlich.
Ja. Nachdem ihr nach 11 Jahren, 12 Jahren im Nationalrat aufgehört habt, wie ist euch der Übergang gelungen? Also, habt ihr direkt gewusst, was ihr machen wollt? Oder ist es gleichwohl noch ein bisschen abtaschen gewesen, aber ihr seht, ihr immer noch in diesem Bereich engagieren?
Also, dass ich mich für den Rotkreuzrat bewirbe, war damals schon bekannt gewesen. Ich bin dann auch kurz darauf dort rein gewählt worden und Vizepräsidentin geworden. Und bei der Pro Juventud ist es eigentlich fast gleichzeitig die Anfrage gekommen, ob ich gerne die Präsidentin werden möchte. Und so hat sich das eigentlich ganz ideal, hat sich der Kreis geschlossen und ich konnte eigentlich nahtlos übergehen in die Tätigkeiten, wo ich eben, wie gesagt, mich kann wirklich allumfassend um die Verletzlichsten kümmern.
Ja, es ist jedes von euch noch Engagement ja, ein bisschen in diesem Bereich. Jetzt ist es zuerst vielleicht eben zum SRK, wo ihr gesagt habt, Wie ist das auf der Leben? Ihr redet immer wieder von Rotkreuzversammlung, vielleicht später auch noch die Schätzung gewesen, dass ihr vielleicht noch etwas zu dieser könnt sagen. Aber wie ist das auf der Leben? Es gibt den Rotkreuzrat, dann seid ihr Vizepräsidentin vom SRK Kanton Zürich, ihr seid Vizepräsidentin vom schweizerischen SRK. Wie sind die einzelnen Gremien da aufgeteilt und wie kann man das verstehen, mal so grob?
Also das Schweizerische Rote Kreuz ist ja die grösste humanitäre Organisation in der Schweiz. Und die beruht eigentlich auf 4 Beinen, wenn man so will. Wir haben auf der einen Seite die 24 Kantonalverbände. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei den Kantonen und dem Bund. Dann haben wir eine Geschäftsstelle, die auch für die internationale Zusammenarbeit zuständig ist. Das haben wir auch. Dann hat es Institutionen, das ist die humanitäre Stiftung SRK und Blutspende Schweiz. Und dann haben wir noch Rettungsorganisationen, die Samariter, die REDOC, die SLRG und die SMSV. Und über dem Ganzen, also das oberste Organ ist die Rotkreuzversammlung, die sich einmal pro Jahr trifft. Und der Vorstand, also das Führungsorgan, das ist der Rotkreuzrat und dort bin ich eben Mitglied.
Ja.
Und auf der kantonalen Ebene, eben von diesen 24 Kantonalverbänden, hat es eben einen, wo ich Präsidentin bin. Und als solche bin ich dann natürlich auch Delegierte in der Rotkreuzversammlung. Beziehungsweise im Moment gerade nicht, weil ich ja im Rotkreuzrat selber bin.
Vizepräsidentin vom SRK Schweiz ist aber nicht eine Funktion vom Rotkreuzrat. Oder verstehe ich das zum Beispiel schon gut falsch?
Also, der Rotkreuzrat hat 2 Mitglieder, das sind Brigitta Gadient und ich, die Vizepräsidentinnen sind. Und zwar haben wir das aufgeteilt, also Brigitta Gadient ist Vizepräsidentin fürs Internationale und ich bin Vizepräsidentin fürs Nationale. Und als solche bin ich auch also zuständig für die Koordination unter den Kantonalverbänden. Also ich bin sozusagen Vertreterin der Kantonalverbände.
Genau. Und das ist wie so der Vorsitz von Rotkreuzversammlung und auch vom SRK Gesamtschweizerisch so.
Der Vorstand genau ist das Führungsorgan Gesamtschweizerisch, das ist es so, ja.
Genau, also sehr. Und was macht jetzt genau das SRK? Also jetzt, das ist ein bisschen die Organisation vom SRK, wie das alles aufgebaut ist. Aber was macht das? Eben, wir haben ja vorher gesagt, die kennen Blutspenden zum Beispiel, das wäre jetzt eine Institution vom SRK, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Was macht das SRK sonst noch alles? Eben, die 4 verschiedenen Standbeine eigentlich aufzählt.
Also die Rettungsorganisationen, das versteht sich von allein, oder? Die Samariter kennen alle. Yeah. Redog sind die das Hundehilfswerk. Die SLRG sind die Rettungsschwimmer. Auch das kennt man ja. Und der SMSV ist der Schweizerische Militärsanitätsverband. Mhm. Aber wenn ich jetzt aus der Sicht der Kantonalverbände rede, dann haben wir eine sehr breite Palette an Angeboten in den Kantonen, ja, an der Basis. Da reden wir einerseits von Bildung, da tun wir zum Beispiel Pflegehelferinnen ausbilden. Wir haben die Entlastung, ältere Personen, die Hilfe brauchen, zum Beispiel durch den Fahrdienst oder den Notruf. Dann haben wir den Bereich Migration, da geht es um SOS-Beratung oder medizinische Anlaufstelle für Sans-Papier. Und dann haben wir noch eine Aktion, die schweizweit sehr bekannt ist, das sind die zweimal Weihnachten. Das machen wir ja mit der SRG und der Post zusammen. Mhm. Wo wir einmal pro Jahr eine ganz grosse Menge an Geschenken überkommen, an Weihnachten, die wir dann im Frühling weiterleiten an die Vulnerablen in den Kantonen, die darauf angewiesen sind. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Lieblingsaktion im SRK.
Im Jahr.
Genau.
Ja, es ist spannend, weil man kennt so wie das eine oder andere. Es ist zum Beispiel, bei mir ist zum Beispiel eben bekannt, wie vorher schon gesagt, Blutspende, jetzt, was Roy gesagt, genau die Aktion Ende Jahr immer. Dann auch die Pflegeausbildung vom SRK. Also es sind ja meistens, glaube ich, Leute, die nicht eine Lehre als Fach geben, wenn ich meine Täusche mache, und dann eben eure SRK-Ausbildung machen. Das sind ja eigentlich so, alles Sachen, die man kennt, aber wenn ich so in Kontext kann einordnen kann, wie es innerhalb der Struktur vom SRK aussieht. Aber sehr spannend. Das Grösste ist wahrscheinlich, wo meisten Umfang einnimmt. Was ist das?
Sie meinen für meine persönliche Arbeit?
Nein, jetzt nur innerhalb vom SRK. Was ist so der grösste Umfang oder was ist die grösste Betätigung vom SRK?
Das kann man sicher nicht so sagen. Ja. Das kann man nicht sagen. Also was ich kann sagen ist, dass wir eine riesige Freiwilligenorganisation sind. Das ist sicher substanziell bei uns. Also wir haben schweizweit 52'000 Freiwillige, die unterwegs sind im Namen vom SRK. Im Kanton Zürich haben wir 2'600 Freiwillige. Also das ist eigentlich der Hauptteil, was stattfindet. Freiwillige, die unterwegs sind, eben für die Vulnerablen. Und da gehört zum Beispiel auch das Jugendrotkreuz dazu. Die sind sehr engagiert. Das Jugendrotkreuz Zürich tut zum Beispiel für Kinder aus den Asylzentren Spielnachmittage organisieren, damit die zum Teil traumatisierten Kinder auch mal eine Möglichkeit haben, sich zu erholen und unbeschwerten Nachmittag zu haben.
Also aus dem Ganzen rauszukommen und da.
Genau. Ja. Und natürlich hat uns jetzt während der Pandemie, das ist natürlich jetzt ein grosses Engagement, wir haben natürlich bei Ausbruch von der Pandemie einen Pandemiestab eingesetzt und haben sofort natürlich angefangen, den Vulnerablen zu helfen. Bekannt worden ist sicher der Heimlieferdienst, wo unsere Freiwilligen denen älteren Personen, die quasi das Haus nicht haben verlassen, das Essen gebracht haben, sodass die jemanden gehabt hat, der ihnen hilft. Das war sicher die bekannteste Aktion gewesen.
Was hat ihr während der Pandemie auch so festgestellt innerhalb des SRK? Also, wie hat das SRK betroffen, jetzt neben dem, was ihr gerade erzählt habt?
Also ich denke, für uns intern ist das sicher ein Highlight insofern gewesen, als dass wir gesehen haben, dass wir sehr, sehr schnell können reagieren. Mhm. Wir haben sehr viel Solidarität von den Spenderinnen und Spender erlebt und wir haben natürlich alle miteinander, jeden auf seine Art, gerade sofort können helfen. Nur schon die Samariter, die im Einsatz gewesen sind und eben wir auch in diesen Kantonalverbänden sofort die Vulnerablen, die wir ja schon kennen, zum Beispiel durch die SOS-Beratung, dass wir die quasi können betreuen und unseren Effort vergrössern, ihnen noch mehr helfen. Wir haben das natürlich die Dienstleistung ausbauen, damit die vielen, vielen Leute, die Hilfe gebraucht haben, auch wirklich haben können kommen. Also, es war so ein bisschen, wir haben schon die Basis gehabt und dann hat man ganz schnell können aufbauen und auf allen Ebenen. Und weil wir natürlich so umfassende Organisation sind, sind wir natürlich sehr, sehr powerful unterwegs. Mhm.
Und eben auch zu sehen, dass ihr so schnell etwas auf die Beine stellen könnt, was es braucht.
Ja, und alle miteinander. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ja.
Gut, das ist ja, glaube ich, sowieso einer der zentralen Gedanken mit der Freiwilligenarbeit, die ihr vorher gesagt habt. Alle miteinander für eine gute Sache.
Genau. Also, wir haben einfach unsere Rotkreuz-Grundsätze und das Wichtigste ist Menschlichkeit. Ja. Und wenn man natürlich in einer Pandemie für die Menschlichkeit unterwegs ist, dann ist das natürlich wunderschön. Ich habe noch einen spannenden Hinweis. Der Henri Dunant ist ja der Gründer vom Roten Kreuz weltweit, den Genfer, der Henri Dunant. Und mir ist eigentlich jetzt erst während der Pandemie aufgefallen, dass auch er Pandemie gekämpft hat. Also man hat zu seiner Zeit hat man natürlich nicht Corona gehabt, man hat Cholera gehabt, man hat andere Probleme gehabt. Aber die Seuchen, wie man sie genannt hat, die sind da gewesen, die hat er gesehen. Und ihm war es dann eben ein Anliegen gewesen, dass man nicht nur auf dem Schlachtfeld hilft, weil von dort aus hat er ja gestartet, sondern eben auch in Friedenszeiten eine starke Organisation aufbaut, die eben so auch für solche Pandemiefälle dann da ist. Also effektiv haben wir eigentlich jetzt während dieser Pandemie vollzogen, was er damals auch hat wollen. Und das ist so nicht bekannt und ich persönlich habe das auch erst jetzt so richtig entdeckt, ja, dass das eigentlich bei ihm auch noch vorhanden war.
Ist spannend, ja, vor allem auch, dass er sich das wie überlegt hat, dass das eventuell mal brauchen und dass er das jetzt so im Nachhinein gemerkt, also ja, dass er das jetzt hat gemerkt, dass das wie auch schon in seinem Gedanken gut ist drin gewesen, dass man auf solche Situationen sich eventuell muss vorbereiten.
Genau.
Ja. Die kantonalen Sektionen, das ist ein weiteres Standbein. Um was kümmern sich die primär? Also die sind ja wie ziemlich losgelöst, nehme ich an, jetzt zum Beispiel von den Institutionen, von der Blutspende. Also in dem Maßgewissen arbeiten die auch zusammen. Aber wie kann man dort die Abgrenzung verstehen?
Also eine Abgrenzung suchen wir ja nicht, im Gegenteil. Also wir haben jetzt gerade an der letzten Rotkreuzversammlung untereinander diskutiert, wie wir näher zusammenarbeiten können. Im Kanton Zürich haben wir da bereits angefangen. Wir haben das Büro mit den Samaritern zusammengelegt.
Ja, also um einen anderen Teil vom SRK.
Genau, und schauen jetzt eben, wie können wir miteinander Angebote machen, wo quasi allen dient. Beispielsweise, das ist jetzt das, was wir an der Rotkreuzversammlung in meiner Gruppe diskutiert haben, dass man mit den Rettungsschwimmern zusammen schaut, ob Migrantinnen und Migranten, die wir betreuen, die jetzt zum Beispiel nicht können schwimmen können, es ist ja vor kurzem jemand gerade ertrunken aus dem Bereich, dass man, wie können wir es machen, dass eben die an die Dienstleistung von den Rettungsschwimmern kommt, dass wir so Synergien können schaffen untereinander. Und sonst, eben wie gesagt, also wir haben jetzt im Kanton Zürich in Winterthur eine Ausbildungsstätte, wo man wirklich viele ausbildet, nicht nur Pflegehelferinnen, sondern auch zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache. Und dann natürlich der Fahrdienst und der Notruf ist ein starkes Standbein. SOS-Beratung, wie gesagt, wird immer wichtiger. Also wir haben wirklich zahlreiche Dienstleistungen und es ist immer schwer zu sagen, was ist jetzt die wichtigste oder was ist die hervorragendste oder was ist der Leuchtturm. Das ist es halt nicht. Oder? Wir sind einfach flächendeckend da. Ich sage immer, wir sind wie eine Art Auffangnetz zu Unterstunden, wo wenn dann alle Stricke reissen und auch der Staat quasi nicht mehr hilft, dann sind wir noch da und helfen in all diesen vielen Dienstleistungen.
Ja, es ist wirklich, also es fasziniert mich und ich muss auch ein bisschen staunen, weil, also das Gewissen ist natürlich ein Gewissen, was ihr alles macht. Aber es ist gleich spannend, so zu hören, was ihr eben wirklich alles macht. Weil, ja, also es ist ja eben von Schwimmkursen über Sprachkursen zu SOS-Betreuung, Blutspende. Also die machen dann fast, ja, nicht alles, aber wirklich fast alles.
Genau, es ist eine weit breite Palette.
Ja, die SOS-Betreuung, das ist auch vor allem für, wenn das richtig versteht, für Leute, die zum Beispiel die Mutter von einem Kind muss spontan arbeiten und es braucht eine Betreuung zum Beispiel.
Das haben wir auch. Also Kinderbetreuung zu Hause haben wir auch. Das ist aber eine andere. Das ist eine andere. Ja, genau.
Was ist die SOS-Betreuung, wenn das?
SOS-Beratung ist ganz konkret. Wir haben ein Haus an der Kronenstrasse, ja, wo ein Team schafft und wo Menschen, die schlicht und einfach nicht mehr weiter wissen, kein Rappen Geld mehr haben, mhm, oder in einer extrem prekären Situation sind, vielleicht gerade auch Sans-Papier, wo irgendwo quasi im Untergrund sind, mhm, und keinen Zugang haben, oder also zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, weil sie kein Papier haben. Das so, viel, so Menschen, die wirklich quasi in absoluten Notsituationen sind, die wissen, dass sie zu uns kommen können. Wir haben dann professionelle Beraterinnen dort und die helfen ihnen. Und zum Beispiel, ich sage jetzt etwas, 20 Franken in die Hand drücken für irgendeine Notunterkunft, und dann einfach ihnen den Ratschlag geben, wo sie sich vor allem hinwenden können. Es geht ja meistens um das, oder? Dass wir, ja, quasi Triage machen, wo sind sie am besten aufgehoben.
Ja. Jetzt, wie viel Leute nehmen von euch einen Dienst in Anspruch? Oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Oder ich zum Beispiel, wenn jemand gegen Blut spenden, nimmt ihr ja indirekt auch von euch einen Dienst in Anspruch. Aber gibt es da eine Zahl oder kann man das irgendwie so sagen?
Also die gibt es sicher, aber da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf den Test auslassen, ja, gesamt schweizerisch da eine Zahl zu nennen. Ja, also ich kann einfach vielleicht auch noch, dass man sich eine Vorstellung kann machen von der Anzahl Mitarbeitenden, das sind schweizweit 2300. Plus so die, kann man vielleicht sich auch überlegen.
Die gut 50'000 Freiwillige.
Genau.
Ja. Wie gesagt, ist die Altersstruktur bei diesen Freiwilligen? Sind das mehr Pensionierte oder eher auch Junge? Oder?
Wir haben beides.
Ja.
Beim Fahrdienst haben wir vor allem Ältere.
Mhm.
Das ist einfach so, dass sehr viele Pensionierte das Gefühl haben, dass das etwas ist, wo sie jetzt noch interessieren würde.
Mhm.
Aber natürlich eben im Jugendrotkreuz haben wir genauso alte Junge. Was wir jetzt noch ein bisschen strategisch anschauen, ob wir die Phase dazwischen, dass die Jungen, die dann eine Familie gründen, bis die, die von der Pensionierung her wieder Zeit haben, dass wir die dazwischen quasi noch anders oder stärker, ja, einbinden können. Das ist momentan so ein bisschen unsere Strategie.
Es gibt vielleicht auch einen Punkt zu dem, vielleicht auch auf all eure Engagement bezogen. Wenn sich jemand jetzt möchte einbringen möchte, der das gehört, wie bringt man sich am besten ein? Falls ihr vielleicht dazu etwas sagen
könnt. Also Freiwillige können sich natürlich immer überall über die Homepage melden, oder? Mhm. Wir haben aber auch eine App, das heisst FiveUp,
ja,
wo man die Möglichkeit gibt, das haben vor allem die Jungen gern, oder? Wo man dann auch sich eintragen kann, wo man einen Dienst leisten will. Und dann hat man so die Möglichkeit, etwas zu tun.
Ja. Also entweder über die App oder
über die Webseite. Genau.
Telefon wäre sicher unmöglich, nehme ich an.
Klar.
Genau. Jetzt, ihr habt vorher gesagt, die Rotkreuzversammlung ist durch die 3 Tage, nimmt immer extrem viel Zeit in Anspruch. Wie ist es gegangen? Was ist diskutiert worden? Was ist beschlossen worden? Was steht an? Falls ihr da vielleicht ein paar Worte dazu könnt sagen.
Gut, wir haben wie ich vorher schon erwähnt habe, beim Themennachmittag uns eben genau mit dem Thema befasst, dass die Rettungsorganisationen untereinander und auch mit den Kantonalverbänden enger zusammenarbeiten. Das war extrem erfreulich, was da für Ideen aufgekommen sind.
Ja.
Auch zu schauen, dass man sich gegenseitig besser kennt und dann eben auch kantonal vernetzt. Also das war sicher das Highlight gewesen. Und sonst ist natürlich klar, eine Rotkreuzversammlung ist halt einfach eine Generalversammlung, wo man die statutarischen Themen tut. Abarbeiten, was natürlich das SRK momentan am meisten beschäftigt. Das ist die zukünftige Strategie. Wir sind im Strategie 2030 Projekt. Das ist ein Unterfangen, das quasi von oben runter, also von der internationalen Föderation, ein Vorschlag gegeben ist. Und dann geht man auf die nationale Ebene, die sich nach dem richtet. Und wenn die steht, geht man nachher auf die Kantonalebene und setzt dort auch eine neue Strategie um. Das ist ein Mammutprojekt, da sind wir, ja, jetzt dran, mit sehr viel Herzblut.
Wie arbeitet ihr da international zusammen?
Also international ist es so, dass wir die internationale Zusammenarbeit haben mit der Föderation.
Mhm.
Dort ist eben die Vizepräsidentin international, sie steht dabei und ich bin absolut nicht tangiert von dem.
Ja.
Ich werde dann einfach informiert, was läuft und, ja, und was in den einzelnen Ländern, wo das SRK Schweiz präsent ist, was wir dort leisten. Wir haben weltweit 191 nationale Organisationen. Ja. Das SRK ist nur eine von 191. Ja. Also das heisst, jedes Land hat sozusagen ein Rotes Kreuz.
Genau. Zu eurer Tätigkeit, wie kann man sich die vorstellen? Was nimmt am meisten Zeit in Anspruch? Um was kümmert ihr euch aktuell am meisten? Was steht in Zukunft an? Was sind zukünftige Projekte?
Gut, als Präsidentin oder Vizepräsidentin tut man vor allem das SRK nach aussen vertreten. Das kann sie Vorträge halten, Kontakt zu den Behörden, zu der Politik. Ja. Und da kann ich jetzt in dem Sinn nicht sagen, was gerade das Wichtigste ist. Also, da ist man einfach auf allen Ebenen im Einsatz. Ja. Rausstechen tut natürlich Corona, also die Nach-Corona-Zeit. Und ja, das ist sicher etwas vom Wichtigsten. Da sind wir auch immer mit der parlamentarischen Gruppe Rotes Kreuz im Austausch, um sie darauf aufmerksam zu machen, zum Beispiel, dass es jetzt auch wichtig ist, dass weltweit die Vulnerablen zu Impfungen kommen, weil das betrifft uns direkt dann auch, wenn in gewissen Gebieten keine Impfung möglich ist. Das hat nach dem Schluss wieder auch einen Einfluss auf die Schweiz.
Jetzt habe ich gleich gelesen, die sind eben Mitglied im Rotkreuzrat seit 2018 und im Vizepräsidenten vom Schweizerischen Roten Kreuz, aber man ist nicht automatisch, wenn man im Rotkreuzrat ist, auch Vizepräsidentin vom Schweizerischen Roten Kreuz.
Nein, der Rotkreuzrat ist der Vorstand von 12 Personen. Ah, okay. Und ich bin explizit dann gewählt worden als Vizepräsidentin.
Im zweiten Jahr später quasi.
Genau.
Vor Zeit, wie die nebenbei, ihr seid ja Präsidentin von Pro Juventud, also eigentlich ganz anders, ja nicht ganz anders, also in einem ähnlichen Bereich. Vielleicht mal zu Pro Juventud, um was geht es bei Pro Juventud vor allem?
Pro Juventud ist eine Stiftung, die die Vision hat, dass für jedes Kind in der Schweiz eine erfüllte Kindheit und ein selbstbestimmtes Aufwachsen möglich ist. Diese Organisation ist auch in einer Pandemiezeit gegründet worden, und zwar 1912, wo Tuberkulose ausgebrochen ist und man Spitäler für Kinder, die krank waren, errichtet hat. Es ist wirklich spannend, dass ich da jetzt die ganze Zeit mit dieser Pandemie in Verbindung komme. Aber wir sind einfach da für Kinder und Jugendliche und auch für ihre Eltern. Und in erster Linie geht es gerade auch jetzt pandemiebedingt um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und wir sind schwergewichtig mit unserer Anlaufstelle 147 unterwegs. Das heisst, wir kommen pro Tag 700 Anrufe, Kontakte, Chats, was auch immer, über von Kindern und Jugendlichen in Not, wo sie können uns melden können. Und sie werden dann auch bei uns quasi beraten, wie sie können vorgehen können. Und falls nötig, gibt es auch Kriseninterventionen. Das ist sicher unser Schwergewicht-Thema, wo wir unterwegs sind. Wir sind aber auch, das kennen Sie natürlich nicht, aber alle, die so alt sind wie ich, wissen das. Wir sind die älteren Briefe verschicken. Also die älteren werden, bekommen von Pro Juventud den älteren Brief über, wo sie quasi begleitet, wo sie je nach Alter vom Kind Tipps bekommen, was ihnen quasi das Leben in der Erziehung, im Umgang in der Familie erleichtert. Und ich gehöre auch zu denen, die wahnsinnig dankbar waren damals, dass ich das bekommen habe.
Ja, dann tatsächlich noch kennenbekommen, das stimmt.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, aber es gibt einfach, also der Brief gibt einfach so Tipps im Umgang mit dem Kind und so.
Genau. Ja. Also ich habe das auch immer ein bisschen so gesehen, oder früher sind, wenn Eltern, also wenn man Kind bekommen hat, ist man früher so in einem grossen Familienbund gewesen, wo quasi die Grosseltern im Haus gewesen sind oder vielleicht noch Tanten und der Onkel im Haus. Und das Know-how, wie man mit Kind umgeht, ist eigentlich so immer da gewesen und weitergegeben worden. Und heutzutage hat man so Kleinfamilien, die isoliert unterwegs sind. Natürlich sind Grosseltern und Tanten und so weiter auch da, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie damals. Und gerade in solchen Situationen ist es eben schon noch hilfreich, wenn man dann als Eltern Tipps und Tricks überkommt.
Wie man das am besten macht.
Wie man das am besten macht.
Ja, spannend.
Und was wir natürlich auch schwergewichtig machen, das ist die Förderung der Medienkompetenz. Das ist schon bei mir als Nationalrätin ein Schwergewichtsthema damals. Und da bin ich natürlich jetzt als Präsidentin von Pro Juventute wieder damit konfrontiert, erfreulicherweise. Da sticht jetzt besonders hervor, dass wir eine App entwickelt haben, die heisst WUP-App. Ja. Die unterstützt Kinder bei ihren ersten Erfahrungen mit dem Smartphone und hilft ihnen, Gefahren einzuschätzen.
Ja, sehr schön. Ja. Ist das schon verbreitet? Oder gibt's, also jetzt zum Beispiel zu 147, das kennt ja noch fast, ich glaube, das kennt praktisch ja, auch jeder, der sobald man in der Schule ist, kennt das, ja, ist das ja ziemlich breit in der Bevölkerung bekannt, hätte ich gesagt. Oder wird das noch nicht so wahrscheinlich jetzt von eurer Seite aus?
Also das 147 ist selbstverständlich sehr bekannt, aber wir sind wirklich stark daran, dass wir gerade jetzt auch im Zeitalter von der Digitalisierung über weitere Kanäle an die betroffenen Kinder und Jugendlichen ankommen. Also wir haben einen effektiven Digitalisierungsschub gemacht in den letzten 2 Jahren, um können näher noch an die Kinder und Jugendlichen gehen. Oder wir müssen eigentlich dort sein, wo sie sich bewegen. Mhm. Und das ist nicht mehr das Telefon. Das war ja früher eine Telefonanlaufstelle.
Klar, ja.
Und heutzutage, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gemobbt wird, ja, nimmt es nicht den Telefonhörer in die Hand und läutet im 47, sondern es sieht zum Beispiel, dass es einen Chat gibt, sogar Peer-Chats, also mit Betroffenen, wo man sich dann per Chat kann anonym melden kann. Es ist anonym und es ist auch kostenlos. Ja. Das ist natürlich dann für die Betroffenen wichtig.
Wie verbreitet ist es mittlerweile, das WUP-App?
Also beim WUP-App sind wir erst am Start. Also wir sind wirklich ganz am Anfang. Wir haben jetzt in der Deutschschweiz haben wir können starten. Und jetzt kommen wir dann in die zweite Etappe, wo wir auch in die anderen Landesregionen gehen. Und ja, jetzt sind wir, es wächst. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir das relativ bald dann auch flächendeckend können anbieten können.
Mhm. Ja, die Projekte sind viel jetzt eine kleinere, also ja, mal, es ist natürlich schon kleiner als das SRK. Und es ist eigentlich ja wie ein Bereich, wo auch wieder praktisch im SRK könnte zum SRK dazugehören. Was gibt euch dort im Moment so, also habt ihr viel mit dem App zu tun oder mit noch ganz anderen Sachen oder mit der Anlaufstelle 147? Oder?
Gut, ich bin natürlich auch da als Vorstandsmitglied sozusagen, also natürlich nicht operativ tätig. Klar, es stimmt, dass Pro Juventute natürlich nicht die gleich grosse Organisation ist wie Schweizerische Rote Kreuz. Dafür ist es natürlich sehr viel, wie soll ich sagen, präziser, oder? Eben die ganze Palette, die wir im SRK haben, ist natürlich bei Pro Juventute ist enger gefasst. Macht es ab und zu auch einfacher für die Kommunikation, oder? Es ist einfacher zu erklären, für was Pro Juventute steht, als SRK, weil es halt nicht so breit gefächert ist.
Da muss ich jetzt auch sagen, das habe ich wirklich, das ist einfach, also, oder angenehm zum Verstehen, die Anlaufstelle 147, zum Beispiel noch das neue App. Und dann kann man das so ungefähr sich vorstellen, beim Roten Kreuz. Also, ja, es ist ja wirklich unglaublich, was ihr alles macht. Und das mal so zu verstehen, ich glaube, da muss man auch fast drinnen arbeiten, damit man es versteht. Ja.
Gut, eben, aber das SRK ist natürlich, muss man schon sehen, oder? Es ist eine internationale Organisation. Und Pro Juventute ist wirklich national entstanden und auch national gewachsen. Aber vielleicht, um Ihnen auch einen Einblick zu geben, ich tue persönlich immer, das ist so eine von meinen Vorsätze, ich gehe immer an die Basis und schaue, was machen wir eigentlich. Und ich bin letzte Woche bei einem Bewerbungstraining gewesen. Mir bietet Sek B und Sek C Schüler an, dass wir ihnen helfen, Bewerbungstraining zu machen. Das heisst, Jugendliche, die es schwer haben, eine Lehrstelle zu finden, denen ermöglichen wir mit freiwilligen, fachkompetenten Leuten, zum Beispiel ein Banker oder ein Manager, was auch immer, dass sie mal können üben, wie ich mich vorstelle, wie geht so etwas, was mache ich richtig, was mache ich falsch, damit sie es nachher einfacher haben, Fuß zu fassen in einer Lehre. Und ich war letzte Woche wieder unterwegs gewesen und habe einen Tag lang so einige Jugendliche als Freiwillige, oder? Habe ich einen Tag lang so Bewerbungstrainings gemacht und ich komme dort jedes Mal raus und bin extrem glücklich, dass ich jetzt wieder ein paar Jugendlichen so helfen konnte, weil die sind meistens, die sind meistens wirklich, die saugen einem richtig auf, wenn man ihnen ermöglicht, dass sie da können üben können und dass sie eine Perspektive für ihre Zukunft sind. Also nach dem Tag habe ich einfach auch wieder gewusst, für was ich es mache. Und so mache ich das eigentlich immer. Ich gehe an die Basis, schaue, was bieten mir an. Und nachher, wenn ich sehe, was es wirklich ist, dann macht es mich auch wieder glücklich.
Ja, und zeigt mir auch wieder vermutlich, für was ihr mich einsetzt.
Genau.
Um wieder ein bisschen zum Anfang zu kommen, mit der Intention, warum ihr mit euren Engagements in diesem Bereich hat angefangen habt, geht eigentlich wieder, es zeigt mir auch ein bisschen den Grund, warum ihr eben angefangen habt.
Genau.
Ja. Ich habe das Gefühl, es ist auch etwas vom Besten, was man machen kann, wenn man eben an die Basis geht. Das machen, glaube ich, nicht alle, aber weil es einem zeigt, für was man sich eben einsetzt.
Ja, und es ist natürlich dann, wenn man es gegenüber Leuten, die interessiert sind, versucht zu erzählen, oder wenn ich weiss, von was ich rede, dass es geht ja auch darum, dass die Leute Empathie bekommen, oder dass sie mitfühlen können. Und mitfühlen kann man dann, wenn man es selber erlebt hat. Also sie haben mich gefragt, wieso dass ich überhaupt quasi in die Hilfswerkszene gewachsen bin. Und ich habe dort auch, das war eigentlich auch nur ein Erlebnis an der Basis gewesen. Das war konkret gewesen, als ich mit 20 in Äthiopien war. Mein Onkel war dort Botschafter und hat mich eingeladen.
Yeah.
Da hat man uns aus dem Kriegsgebiet raus einen 11-jährigen Bub einfach vor die Botschaft geleitet. Und der ist verletzt gewesen, kriegsbedingt, der hat nicht mehr können laufen. Und der hat einen Sack bei sich gehabt, so einen Plastiksack mit ein paar fetten Kleidern drin und einem Lieb Brot. Und meine Tanten und ich, wir sind eigentlich die Einzigen gewesen, die er im Leben noch gehabt hat. Und wir haben dann eine mehrstündige Fahrt in ein Waisenheim mit ihm gemacht, wo wir natürlich nicht mit ihm haben können reden. Und als wir dort angekommen sind, sind die Kinder gerade am Essen gewesen, da haben wir ihn angesetzt. Und dann hat er seinen Sack aufgemacht und dann hat er mit dem schönsten Lachen, den ich je in meinem Leben gesehen habe, den Lieb Brot rausgenommen und hat dann angefangen, den Kindern zu verteilen. Ja. Das ist für mich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gewesen. Von dann an habe ich eben gewusst, ich will mich den Verletzlichsten annehmen. Und das ist jetzt eigentlich gerade auch wieder, oder? Ein Kind passt zu Pro Juventute und Verletzlichkeit passt auch zum Esserkant. So schließt sich eigentlich für mich jetzt auch der Kreis in dem, was ich heute mache.
Wieder eben ursprünglich seid ihr drauf gekommen, so besitzen und so schließt sich das Ganze wieder.
Genau.
Ja, sehr spannend. Also ja, schon extrem, extrem schön, wenn man eben eigentlich ursprünglich mal sieht, für was man sich möchte einsetzen und dann merkt man später, genau für das wollte ich mich einsetzen.
Das ist so. Es ist ein sinn erfülltes Leben für mich. Oder? Yeah. Ich mache genau das, wo ich das Gefühl habe, ich will es, ich kann es, ich mache es.
Mm-hmm. Ja, also kann ich eigentlich, das ist ja das, was man sich eigentlich wünscht, dass die Leute, die genau das machen, das eben gerne machen, aus dem Grund.
Genau, ja.
Also das stellt man sich ja auch bei, wenn man sich ins Krankenhaus kommt und dann würde man sich das eigentlich grundsätzlich auch wünschen. Das ist sicher nicht immer der Fall, aber dass zum Beispiel eben die Pflegenden, die diesen Job machen, dann natürlich im Idealfall mit der gleichen Liebe zum Job machen, wie ich das bei euch das Gefühl habe.
Ja.
Kann man das so sagen oder ist das, oder klingt das irgendwie falsch?
Nein, das könnte ich sicher so sagen.
Ja, also klar, es ist natürlich immer, ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade im, ja, es gibt auch einfach Leute, die müssen Geld verdienen und das kann ich sagen, es ist natürlich ein gewisses, sicher auch ein Privileg, wenn man einer Berufung kann nachgehen kann mit der Intention, die ihr jetzt eurer Berufung nachgeht.
Das ist ein Privileg und das bin ich mir auch absolut bewusst.
Also das soll jetzt nicht als Vorwurf überkommen?
Nein, das ist so. Es ist ein Privileg. Ich meine, Oder es ist ja, im Grundsatz sind eigentlich meine Präsidentenämter Ehrenämter und das ist so, ich kann mir das auch leisten, dass ich das mache. Das ist nicht selbstverständlich.
Gut, also ich nehme an, eure Ämter jetzt beim SRK und bei Pro Juventud das Jahr schon zahlt.
Nein, nein, also ich bin da auf der strategischen Ebene tätig, oder? Das ist wie bei allen anderen NGOs auch. Man hat die operative Ebene, die Lohn bezieht, und die strategische Ebene, die eine kleine Abgeltung oder Spesenabrechnung hat, aber ja, nicht einen Lohn in dem Sinn, oder?
Ja. Wie viel Prozent nehmen eure einzelnen Ämter ein?
Gut, ich habe natürlich neben dem SRK und Pro Juventute noch andere Mandate. Also ich bin noch im Stiftungsrat von Promentesana. Mhm. Ich bin im Beirat von der Gesellschaft für Minderheiten. Ich bin im Stiftungsrat von Swiss Peace. Alles in allem kann man schon sagen, dass das 80-90% ausfüllt. Das ist schon so.
Ja. Bei Top Pharma Apotheke Paradeplatz seid ihr, glaube ich, noch Mitglied im Verwaltungsrat.
Das ist ja so, dass die Apotheke meinem Mann und mir gehört.
Ja.
Und mein Mann ist der Geschäftsführer und ich bin eben Mitglied vom Verwaltungsrat, richtig.
Genau, ah, sehr gut. Ja. Also ich nehme an, Pro Juventute und SRK nehmen mit Abstand am meisten vor der gesamten Zeit.
Das ist ja so, ja. Genau.
Die restlichen, zum Beispiel bei Promentesana, das ist ja wahrscheinlich... Ja, noch ein paar wenige Stunden pro Woche.
Ja, also das ist einfach der normale, also das normale Stiftungsrat, also das ist der normale Rhythmus im Jahr, oder? Mhm. Man hat mehrere Sitzungen pro Jahr und tut sich auf das vorbereiten, nachbereiten, tut zwischendurch an gewissen Geschäften ein bisschen arbeiten. Aber natürlich ist es dann schon so, wenn man ein Mitglied vom Stiftungsrat ist, ist das natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man Präsidentin ist. Oder als Präsidentin bin ich quasi das Gesicht nach außen und ich stehe an und halte Vorträge und bin auch verantwortlich schlussendlich für den Pro Juventute jetzt oder das SRK.
Genau, das wäre es mehr oder weniger. Also wir wären mehr oder weniger am Ende jetzt vielleicht noch. Einfach mal, wo findet man Pro Juventute und das SRK, wenn man sie sucht? Wo kann man euch finden? Ihr seid auf Twitter sehr aktiv, habe ich schon gesehen.
Also rein physisch, das SRK ist in Bern.
Genau.
Und Pro Juventute ist in Oerlikon.
Ja.
Dann selbstverständlich haben alle eine Homepage. Und ja, genau, auf Social Media sind wir überall aktiv. Ich selber habe einfach meine Kanäle, vor allem bin ich auf Twitter aktiv. Immer auch noch ein bisschen auf Facebook und LinkedIn, Instagram auch noch ein bisschen. Aber natürlich, beide Organisationen sind auf allen Kanälen erreichbar.
Ja, also in dem Fall seid ihr dann fast auf der vollen Palette vertreten.
Das würde ich schon so sagen, ja, wir sind auf der vollen Palette vertreten, genau.
Sehr gut. Und da tue ich sicher Pro Juventute und das Schweizerische Rote Kreuz in den Shownotes verlinken, dass man die dort findet. Und euch auch gerade, eure Webseiten und die einzelnen, gut, eure Social Media Kanäle finden ja wahrscheinlich über die Webseite von euch.
Das ist es so, ja.
Sehr gut. Und dann wünsche ich euch weiterhin erfüllende Aufgaben, ja.
Gerne, danke vielmals und danke und Ihnen fürs Interview.
Danke, habt ihr euch Zeit genommen.
Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich ebenfalls ganz, ganz viel erfüllende Tätigkeiten. Falls ihr Frau Schmidt-Federer sucht, dann findet ihr sie in den Shownotes. Besucht doch einmal ihre Social-Media-Kanäle, da hat sie sicher sehr, sehr freut. Und auch das SRK und Pro Juventute findet ihr in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und zweg. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst, Podcast DTT.